Liebe Freundinnen der Inselgalerie, ich begrüße Sie und Euch herzlich zu unserer Online-Lesung Der Tunnel mit dem Autor Steffen Thiemann. Mein Name ist Katrin Schrader. Ich moderiere die Veranstaltungen der Galerie. Steffen Thiemann wird auf der Website seines Verlages folgendermaßen vorgestellt. Ich zitiere die Website henschel-schauspiel.de. Steffen Thiemann, Jahrgang 1966. Schreibt Hörspiele, Theaterstücke, Kurzprosa, Gedichte, Haikus, Libretti, Manifeste, Kurzmitteilungen. Er fertigt Holz- und Linolschnitte, spielt Akkordeon, singt, steppt und performt. Er lebt in Berlin und in der Uckermark, wo er Scheunen ausbaut, Katzen füttert und ins weite Land zieht. Das Buch Der Tunnel ist in gemeinsamer Autorinnenschaft mit der Malerin Kerstin Seltmann entstanden. Seltmann stellte im letzten Jahr in der Jubiläumsausstellung Weglängen anlässlich 25 Jahre Inselgalerie mit aus. Wenn ich sie im gleichen Stil wie Steffen Thiemann vorstelle, klingt das so. Kerstin Seltmann, Jahrgang 1961. Malt und zeichnet, kuratiert, erfüllt Lehraufträge. Sie lebt in Kemlitz bei Baruth, wo sie Insekten, Vögel, Kröten und Wölfe rettet. Ich empfehle Ihnen und Euch an dieser Stelle die neue Folge meines Podcasts Ateliergespräche mit Kerstin Seltmann. Er erscheint parallel zur Lesung und ist ebenfalls an dieser Stelle zu hören. Im Podcast spricht Kerstin Seltmann über ihre Lehrer und Helferinnen, über ihr Leben in Kemlitz bei Baruth und darüber, wie das Buch Der Tunnel entstanden ist. Ebenfalls hier an diesem Ort könnt ihr euch durch die Gemälde und Zeichnungen blättern, die Kerstin Seltmann für den Tunnel geschaffen hat. Der Tunnel ist in einer kleinen, feinen, handsignierten Auflage von 100 Exemplaren erschienen. Die Hälfte davon ist bereits verkauft. Bevor es vergriffen ist, solltet ihr euch ein Exemplar dieses Kleinods sichern. Es kostet 45 Euro. Die Lesung Der Tunnel wird musikalisch eingeleitet und untertunnelt von Philippe Carnoy am Schlagzeug. Heute ist der 20. Februar 2021.
Der Zug fuhr aus dem Bahnhof. Ich stand allein in der Röhre. Niemand war hier. Niemand war hier, so wie ich, ausgestiegen. Ich ging Richtung Ausgang. Da erblickte ich ihn. Er stand auf der Treppe, starrte mich an. Ohne Regung. Mit diesen Augen. Stechender Blick. Er stand da am Ende der Bahnhofsröhre vor der Ausgangstreppe, so, als ob er nur auf mich warten würde. Ich blieb stehen. Man weiß das bei Hunden. Einfach stehen bleiben, nicht bewegen. Er stand ebenfalls und rührte sich nicht. Ich wartete, beobachtete ihn. Er beobachtete mich. Das war keine Attrappe. So viel stand fest. Vielleicht noch 30 Meter Abstand zwischen uns, mehr nicht. Ich ging ein paar Schritte. Auch er kam jetzt auf mich zu. Blieb stehen, als ich stehen blieb. Wartete. Wollte er mich imitieren? Ich probierte es erneut. Das gleiche Spiel. Ich blieb stehen. Überlegte, was ich tun könnte. Warum war außer mir niemand hier in dieser verdammten Bahnhofsröhre? Ich sah mich um. Kein Mensch. Nur der Wolf und ich. Gab es hier keine Videoüberwachung? Ich blickte hilfesuchend in das Auge einer Kamera, als könnte ich am anderen Ende eine menschliche Regung erkennen. Jemand, der mir zuzwinkerte. Jemand musste doch sehen, was los war und mir zu Hilfe kommen. Sie konnten mich doch nicht ewig dieser Situation aussetzen. Vielleicht saßen sie aber auch hinter ihren Überwachungsbildschirmen und amüsierten sich. Froh, dass endlich mal was passierte. Zuzutrauen ist ihnen alles. Vielleicht saß da aber auch niemand. Diese Kameras hingen ja einfach nur so. Zu unserer Sicherheit. Plötzlich heulte er auf. So wie Wölfe heulen. Ich zuckte zusammen, erschrak. Es hallte gewaltig. Was erregte ihn so? Dann stand er wieder still. Ließ mich nicht aus seinen Augen. Ich warf einen Blick auf die Anzeige der Bahn. Das Display schien kaputt. Non-stop Vollsperrung. Alles, was ich da las, las sich wie ein verdammtes Haiku. Non-stop Vollsperrung auf allen Weichen, Kreuzen, Personen, Schäden. Ja, es war ein Haiku auf der elektronischen Anzeige, keine Frage. Wahrscheinlich hatte sich wieder ein Haiku-Dichter eingehackt. Das passierte neuerdings immer öfter. Es sollen sich deshalb schon Leute vor den Zug geworfen haben. Nicht nur einmal. Behauptet jedenfalls das Bahnmanagement. Alles Quatsch. Ich glaube nichts mehr. Nur das, was ich sehe. Ich sehe diesen Wolf, der mir den Weg aus dem Bahnhofstunnel versperrt. Er sieht wirklich nicht aus wie ein Haiku. Was willst du von mir? Hä? Jetzt bin ich es, der heult. Er sieht mich an, legt seinen Kopf etwas schief. Man kennt das von Hunden, auf einem Ohr taub. Wie kommst du, blödes Vieh, überhaupt hierher? Kannst du mir das erklären? Ich spüre die Wut, die in mir aufsteigt. Das ist nicht gut. Tiere spüren sowas. Tiere haben für die unausgesprochenen Aggressionen von uns Menschen einen sechsten Sinn oder einen siebten, keine Ahnung. Auch für unsere Angst haben sie einen Riecher. Ich versuche, gleichmäßig zu atmen. Irgendwann muss doch der nächste Zug einfahren, denke ich, und dann ist der Spuk vorbei. Aber es scheint kein Zug mehr zu kommen. Auch in der Gegenrichtung nicht. Auf dem Gleis gegenüber hat sich, wie ich es jetzt bemerke, eine größere Gruppe Wartender angesammelt. Sie beobachten mich und den Wolf mit großem Interesse, geschützt durch den Graben der Gleise zwischen uns, so, als wäre mein Zusammentreffen mit ihm eine Zirkusnummer. Sie halten ihre Smartphones und Fotoapparate auf mich gerichtet. Wenn der Wolf mich jetzt zerreißt, denke ich, habe ich in 5 Minuten 1 Million Follower. Nun bemerke ich erst, dass es sich bei der Ansammlung gegenüber um eine Reisegruppe handelt. Jemand mit einem Fähnchen steht am Rand und hält es an einem langen Stab hoch in die Luft, damit auch die letzten hinten wissen, wo am Ende vorne ist. Touristen. Ich sehe sie hilfesuchend an. Sie lächeln erwartungsvoll. Können Sie mir helfen? Rufe ich über die Gleise. Sie winken mir freundlich zu, wobei sie weiter ihre Kameras auf mich gerichtet halten. Can you help me, please? Sie lachen und winken. Das ist ein Wolf, ich wiederhole. Wolf! Sie verstehen kein Wort. Sie lachen immer noch und winken mir zu. Es sind Asiaten, Chinesen höchstwahrscheinlich. Davon gibt es immer mehr. Nicht nur in Asien. Für 20 Millionen junge chinesische Männer gibt es in China keine Frau. Was das zu bedeuten hat, will man sich nicht vorstellen. Keine Ahnung, warum mir das gerade jetzt einfällt. Vielleicht sind es auch keine Chinesen. Offensichtlich ist ein Wolf in der U-Bahn selbst in Asien ungewöhnlich. Aber ich bin hier nicht in China. Turmstraße steht an der Tafel. Ich bin Turmstraße ausgestiegen. Warum? Hier steige ich sonst nie aus. Ich bin in diesem verdammten Tunnel und komme nicht an dem Wolf vorbei. Wieso hat der Bahnhof eigentlich nur einen Ausgang? Überlege ich. Ich drehe mich, als hätte ich es erst jetzt kapiert, vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung. Da steht ein ganzes Rudel auf der Treppe. Das ist alles nur ein Witz, denke ich. Drehen die hier einen Tierfilm? Ich spüre, wie mir die Knie zu zittern beginnen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war mal auf dem Weg zu einem 3000er im Gebirge. 3000 klingt nicht viel, dachte ich. Der Freund, der mich mitnahm, steigt ständig auf solche Klamotten. Sowas ist kein Spaziergang, das nennt sich Bergwandern. Du läufst nur über Geröll, das dir bei jedem zweiten Schritt unter den Füßen wegrutscht und die Luft ist da oben so dünn, dass du nicht mal mehr deinen Namen buchstabieren kannst. Wenn du Glück hast, gibt es noch einen Felsen, um dich daran festzuklammern. Was du dabei nie tun darfst, ist nach hinten sehen und beim Aufstieg darüber nachdenken, wie du wieder runterkommst. Dann kannst du gleich springen. Früher oder später kommt dann der Moment, wo du dir einfach nur noch in die Hosen scheißt und auf allen Vieren über das Geröll kriechst. Genau dieser Moment war jetzt hier im Tunnel gekommen. Ich sah hinüber zum anderen Gleis. Die Chinesen waren weg. Einfach so. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass in der Gegenrichtung eine Bahn eingefahren war. Es fühlte sich an wie ein verdammter Traum. Ja. Um etwas anderes konnte es sich hier auch nicht handeln. Es war die einzige Erklärung für alles, für das Leben und den Tod und die Realität und die verdammten Wölfe. Ich musste einfach nur aufwachen. Alles nur ein Traum und aus. Ich spüre einen leichten Windzug, der immer stärker wird. Und dazu das hoffnungsvoll anschwellende Geräusch eines jeden Moment aus dem Tunnel in den Bahnhof einfahrenden Zuges, der hörbar näher gerast kommt. Auch die Wölfe werden spürbar unruhig. Schon sehe ich seine Lichter. Dann rast der Zug in die Bahnhofsröhre hinein und ohne das Tempo auch nur für einen Moment zu drosseln, rast er aus der Röhre wieder hinaus. Ich stehe wie angewurzelt. Was ist hier los? Alles um mich herum tödlich still. Jetzt spüre ich, wie etwas an meinem Hosenbein zerrt. Ein Wolf macht sich daran zu schaffen. Sie stehen um mich herum. Alle. Das ganze Rudel steht jetzt zu meinen Füßen, hat mich eingekreist und starrt mich aus hungrigen Augen an. Der Leitwolf hebt seinen Kopf, fixiert mich mit seinem Blick und ich verstehe sofort, dass er mir etwas sagen will. Ich beuge mich zu ihm hinunter, lege mein Ohr an sein feuchtes Maul und der Wolf sagt: Hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Seit ich im Turm lebe, seit ich ein Turmwächter geworden bin, lebe ich in der Gewissheit, dass mir nichts mehr passieren, dass mich nichts überraschen kann. Der Tag X macht mir kein U vor. Sie wollten den Turm abreißen. Er war überflüssig. Wer braucht einen Feuerwehrturm, wenn es nicht brennt? Und wenn es brennt? Wenn es dann doch brennt, braucht man den Turm auch nicht, wurde gesagt. Kein Turm kann ein Feuer aufhalten. Er stand nur noch im Weg, in der Sichtachse, warf Schatten auf das Haus gegenüber, jeden Tag um dieselbe Zeit. Davon wird man krank, sagten die einen. Die anderen hat es nicht interessiert. Welcher Turm? Haben die gefragt. Er steht in der Ortsmitte. Niemand beachtet ihn. Niemand sieht ihn. Niemand interessiert sich für den Turm. Ein leerer Kasten, dessen Dach nur knapp die umliegenden Häuser überragt, zwei Fenster in der Fassade, eine Tür, um ihn zu betreten. Keine Schnörkel, nichts, was über seine einzige Funktion hinausweist. Die Bewohner des Schattenhauses haben gegen den Turm geklagt, wollten, dass er abgerissen wird. Der Turm wäre nutzlos, eine Zumutung. Täglich müssten sie den Schatten aushalten. Wozu? Das mache einen wahnsinnig. Sie wurden wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig vor Wut. Früher war es der Lärm aus dem Turm, der sie verrückt machte, die kameradschaftliche Geselligkeit, wenn die Feuerwehrhelden bis in den frühen Morgen ihren Brand vom Vortag löschten und Lieder sangen von Weltbränden, die immer wieder auflodern können, für die ein kleiner Funke genügt, eine kleine Kameradschaft, eine achtlos weggeworfene Kippe, eine entzündliche Zelle. Damit fängt alles an. Im Ort ging immer die Angst um, dass die Feuerwehr am Ende ihren eigenen Brand löschen würde. Inzwischen war alles still, seit Jahren. Nur noch ein Schatten. Und ich. Ich hätte es niemandem erklären können, was ich mit dem Turm anfangen will. Ich spürte nur, als ich ihn sah, dass dieser Turm der Ort war, nach dem ich immer gesucht hatte. Dass ich endlich meinen Ort gefunden hatte, ohne genau zu wissen, wonach ich eigentlich suchte. Jetzt bin ich der Turmwächter. Der Realität oder dem, was von ihr noch zu erkennen ist, ins Auge sehen. Wachsam sein. Ich habe mir meine Augenlider mit einer Rasierklinge fein säuberlich abgetrennt, damit ich nicht ausgerechnet in dem Augenblick, in dem mir ein Wimpernschlag den Blick verstellt, den entscheidenden Moment verpasse. Das klingt übertrieben, ich weiß. Noch habe ich es nicht getan. Ich zögere noch. Aber mein Entschluss steht fest. Ich habe die Dinge um mich herum nie so klar gesehen wie jetzt, seit ich auf dem Turm lebe. Ich verlasse ihn nur noch selten. Eigentlich nie. Ich sehe auch nicht aus den Fenstern. Das habe ich anfangs getan. Aber ich musste feststellen, dass es nichts zu sehen gibt. Der Ort ist überschaubar. Es gibt hier nur wenige Häuser. Eigentlich soll der Turm nicht auf die Häuser achten, sondern auf den Wald dahinter, dass sich dort nichts entzündet. Aber der Wald steht längst in Flammen. Der Jäger ist mit einem Flammenwerfer unterwegs und brennt alles nieder. Noch hat es niemand bemerkt, aber ich weiß, dass es so ist. Auch der Jäger brennt. Der Wald ist eine Lebendfalle. Für den Jäger ist der Wald die Hölle. Der Wald ist Arbeit. Der Wald ist krank. Der Jäger haust in einem kranken Körper. Er verteidigt den Wald gegen alle, die keine Angst haben, hineinzugehen. Wer hier reingeht, sagt der Jäger, kommt nicht mehr raus. Das ist ein Gesetz, das Gesetz des Waldes. Es steht nirgends geschrieben. Der Jäger hat es im Kopf. Da allein steht es drin. Der Kopf rollt durch den Wald. Tollwütig. Die Leute in den Häusern interessiert der Wald schon lange nicht mehr. Sie haben keine Zeit für den Wald. Der Wald ist nicht ihr Revier. Sie gehen seit Jahren schon nicht mehr in den Wald. Der Jäger hatte mich gefragt, ob ich nicht einmal mit ihm in den Wald gehen möchte. Wozu, habe ich gefragt. Er sah mich irritiert an. Ich hatte ihn durchschaut. Sofort. Ein Fallensteller. Haben Sie Angst? Hat er mich gefragt. Vor dem Wald? Ich musste lachen. Die Schüsse kommen aus dem Wald. Das beunruhigt hier niemanden. Das ist völlig normal. Die Schüsse im Wald sind gezielt. Niemand ballert dort wild herum. Alles hat dort seine Ordnung. Für den Jäger war es keine Entscheidung, Jäger zu werden. Etwas anderes konnte er sich nie vorstellen. In den Wald gehen, Beute machen. Andere sitzen den ganzen Tag zu Hause oder im Büro oder am See. Das würde er keine halbe Stunde aushalten, ohne verrückt zu werden. Angeln, das kann man überhaupt nicht vergleichen. In den Wald gehört das Wild und der Jäger sonst nichts. Artfremde haben dort nichts zu suchen. Spaziergänger, Pilze, Sammler, irgendwelche verliebten Pärchen, Hundebesitzer. Das gehört da nicht hin. Das beunruhigt das Wild, das macht es nervös, das verdirbt den Geschmack des Fleisches. Das Wild will auf den Jäger warten, sonst nichts. Aber jetzt ist auch der Wolf gekommen und zieht durch den Wald. Nicht allein, im Rudel. Es gibt nicht den einsamen Wolf. Der einsame Wolf ist der Jäger. Der hasst das Rudel. Der Hund zieht den Schwanz ein, wenn er nicht bereits kopiert ist, sobald er dem Wolf begegnet. Der Hund spürt die Nähe, das Artverwandte, aber er spürt auch das andere, das nicht domestizierte, das Wilde. Dass der Wolf wieder zurückgekommen ist. Dass er sich in unseren Wäldern herumtreibt. Nachdem er aus ihnen verschwunden war. Das ist völlig unnatürlich. Daran sind allein die Menschen schuld. Der Wolf war längst ausgerottet. Seitdem hatten es sich die Jäger mit ihren Hunden bequem gemacht und waren die Herren der Wälder. Das sind sie immer noch. Aber jetzt ist da plötzlich dieses Tier zurück mit seinen eigenen Regeln und Gewohnheiten. Dieses Tier, dem der Jäger gleichgültig ist, das hier durch die Wälder zieht, als wäre es nie anders gewesen. Der Wolf ist ein Vorbote. Er kündigt eine Zukunft an, die bereits vergangen ist. Die Schafe werden wieder gefressen. Wer Schafe frisst, frisst auch kleine Kinder. Und Hunde. Hunde auch. Der beste Freund des Menschen. Sein Spielgefährte. Über den Wolf wissen wir nichts. Ein scheues Tier. Klug genug, den Menschen zu meiden. Selbst wenn man ihn nicht sieht, kann man seine Anwesenheit spüren und seine Fährte lesen kann der Jäger auch. Er hat den Wald auf dem Bildschirm. Jeden Fehltritt, jeden umgeknickten Ast, 24 Stunden. Er sieht, wie der Wolf ihm das Wild in den Wäldern aufscheucht, das auf den Jäger warten soll, damit es von ihm erlegt wird. Der Jäger regelt den Wald. Er könnte das auch mit dem Wolf regeln. Aber der Wolf hat Kreide gefressen und ist plötzlich ein geschütztes Tier. So sind die Regeln. Wer regelt sowas? Die, die sowas regeln, sind keine Jäger. Die wohnen nicht im Wald. Soll doch der Wolf in die Städte gehen, dorthin, wo die wohnen, die die Regeln machen, dorthin, wo sich Fuchs und Hase schon lange gute Nacht sagen. Inzwischen sind die aus der Stadt längst im Dorf angekommen. Kaufen alles, was sie kriegen. Leute, die vom Leben auf dem Land eine Vorstellung haben, aber keine Ahnung, wie ein Dorf funktioniert. Irgendwann stecken sie dann auch ihre Nase in den Wald. Fragen den Jäger, wieso er in den Wald geht, um zu töten. Fragen den Bauer, warum er auf seine Felder Gift spritzt. Die Leute aus der Stadt haben nichts begriffen. Aber sie denken, dass sie alles wissen. Dass man sich arrangieren, dass man sich anpassen, auf die Gegebenheiten einstellen, also aus allem raushalten muss, begreifen sie nicht. Oder erst dann, wenn der Konflikt nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Dann fahren sie zurück in die Stadt und kommen mit ihren Anwälten wieder. Ich gehöre nicht dazu. Ich regle alles für mich allein. Manchmal meine ich, das Heulen der Wölfe zu hören. Spüre ihre Nähe, wenn sie nachts um einen Turm herumschleichen. Das beunruhigt mich nicht. Der Jäger sagt, das ist erst der Anfang. Der Wolf hat keinen Respekt. Irgendwann traut sich niemand mehr auf die Straße. Der Jäger bereitet sich auf den Häuserkampf vor. Alle haben Angst, sagt der Jäger. Er kommt von seinem Hochstand runter und wird zum Heckenschützen. Der Wolf lacht still in sich hinein, zieht seine Kreise. 30 bis 50 Kilometer am Tag. Immer im Kreis. Manchmal zieht er auch einfach weiter. Das ist völlig normal. Alles. Auch das Vibrieren der unter meinem Turm durchfahrenden Untergrundbahnen, obwohl in keiner Karte verzeichnet, beunruhigt mich nicht. Ich begann, entsprechende Listen zu führen. Allmählich hatte ich die zeitlichen Intervalle verinnerlicht und spürte geradezu körperlich, wenn es dabei zu Unregelmäßigkeiten oder gar Ausfällen kam. Das glaubt mir niemand. Aber das ist mir egal. Der Jäger ist auch einmal mit der U-Bahn gefahren. Als Kind. Mit der Schulklasse bis in den Tierpark. Sie stiegen direkt im Bärenzwinger aus. Die Bären haben stumm geglotzt und mit den Köpfen gewackelt, während sie dabei einen hospitalistischen Tanzschritt aufführten. Dann wieder zurück. Wieder mit der U-Bahn. Dann nie wieder. Kein Wunder, sagt der Jäger, dass die Leute in der Stadt alle krank sind. Gehetzte Tiere. Alle angeschossen. Dieser Tunnelblick in den Augen. Die Leute im Ort begannen allmählich meine Anwesenheit zu vergessen. Allein der Jäger behielt mich im Visier. Irgendwann zerreißt ihn der Wolf, Auge um Auge. Die Leute im Ort würden es gar nicht bemerken. Sowas kümmert die Leute nicht. Anfangs wurde ich argwöhnisch beäugt. Sie saßen mit ihren Feldstechern hinter ihren Fenstern und beobachteten mich, also den Turm. Der Turm sah aus wie immer. Ein einfaches Gebäude, quadratisch, schmucklos, hochgemauert, außen verputzt. Innen blickte man die rohen Wände hoch, als stünde man im Inneren eines quadratischen Schornsteins. Über simple Eisen in der Wand konnte man die einzelnen wurmzerfressenen Holzetagen erklimmen, die wie verlassene Nester an der Wand hingen. So in der Art hatte ich mir als Schüler immer Hölderlins Turm vorgestellt. Oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Oder ist das ein Haiku? Ob ich nichts machen würde, den ganzen Tag, wurde ich gefragt. Man sähe mich ja nie. Das beunruhigt die Leute. Dass ich hier bin und sie nicht wissen, warum. Was ich hier mache. Was sie davon halten sollen. Anfangs habe ich die Leute zu grüßen versucht. Es hat sie nur noch misstrauischer gemacht, dass ich sie grüße, obwohl sie mich nicht kennen. Was für ein Blödsinn. Irgendwann hatten sie dann genug von mir, weil sie nichts von mir hatten. Ich bin sogar zur Kneipe gegangen und wollte mich zu ihnen setzen. Auf ein Bier. Wollte eine Runde ausgeben, mir alles anhören, die alten Geschichten, wie es früher war, besser, alles, klar, als es die Freiwillige im Ort noch gab, die Kameraden. Da sind sie mit ihren Spritzen durchs Dorf. Das hat was hergemacht. Die Weiber wurden ganz feucht davon. Ja, so war das. Ich hätte mir alles angehört und still genickt und gestaunt. Boah. Dann hätte ich noch eine Runde ausgegeben, mich nicht lumpen lassen. Aber die Kneipe war zu. Es gab noch das Gebäude, sonst nichts. Die Leere im Turm war berauschend. Ich vermisste nichts. Aber die Idylle trügt. Ein Pausenzeichen, mehr nicht. Irgendwann, das war mir immer klar, irgendwann läuft das Programm weiter, werden die Pausen dazwischen immer kürzer. Es gibt keine Pause, für niemanden. Worauf sollte ich noch warten? Ich wusste, was ich zu tun hatte. Vielleicht war es dafür auch schon zu spät. Aber ich musste es wenigstens versuchen. Der Mutige ist ohne Furcht. Ja, klar. Ich ging in den Schuppen neben dem Feuerwehrturm und musste nicht lange suchen. Der Spaten stand in der Ecke. Verkrustete Erde klebte noch an ihm. Ich nahm den Spaten, ging zurück in den Turm und machte mich unverzüglich an meine Arbeit. Ich begann in den Turm ein Loch zu graben. Nein, kein Loch. Ich grabe den Turm spiegelbildlich in die Erde hinein. Der Anfang war schnell gemacht. Ich kam erstaunlich gut damit voran. Noch bin ich bei meinen Grabungen nicht auf ein Hindernis, also ein Tunnel etwa, gestoßen, der meinen Turm kreuzt und mein Vorhaben beendet, bevor es vollendet ist. Also mich mit einem Problem konfrontiert, über dessen Lösung ich jetzt noch nicht nachdenken kann. Ich benötige für den Turmbau keinen Architekten oder Statiker. Ich sehe ja, wie der Turm aussieht und muss ihn nur spiegelbildlich in die Erde graben. Das klingt einfach und das ist es auch, im Prinzip. In der Realität ist es das nicht immer. Mitunter kommt es während meiner Grabung zu unerwarteten Verschiebungen von Erdmassen, die den Fortgang der Arbeit behindern. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Dann, wenn meine tägliche Arbeit getan ist, in den Pausen, begebe ich mich manchmal auf den Turm, um zu sehen, ob sich inzwischen etwas erkennbar verändert hat. Obwohl ich keine sichtbare Veränderung erwarte, bin ich doch immer wieder überrascht, wenn ich keine Veränderung erkennen kann. Das Einzige, was sich wirklich verändert ist, obwohl es niemand bemerkt, mein Turm. Er wächst jeden Tag ein Stück tiefer in die Erde hinein. Ich grabe unermüdlich weiter, bis an den Rand der Erschöpfung. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um meinen Turmbau zu vollenden. Plötzlich spüre ich an der Seitenwand meines Turms eine starke Vibration und wenig später das Geräusch einer vorbeifahrenden U-Bahn. Alles vibriert, Sand rieselt von den Wänden. Dann ist es wieder still. Ich drücke mit der Schulter gegen die Wand. Ich benötige nicht viel Kraft. Sie gibt augenblicklich nach und ich sehe durch das so entstandene Loch in einem U-Bahn-Schacht. Kaum aus dem Loch meines noch nicht fertiggestellten Turms geklettert, bemerke ich, wie hinter mir in seinem Inneren das Rieseln des Sands von den Wänden immer stärker wird. Ich muss nicht lange überlegen, um zu begreifen, was das bedeutet. Es dauert noch einen kurzen Moment, dann stürzt der Turm hinter mir in sich zusammen. Das heißt, das Original versinkt in der Kopie. Ich habe dem Turm ein Grab ausgehoben. Es donnert ohrenbetäubend. Staubwolken dringen durch das Loch, welches durch die Druckwelle des einstürzenden Turms größer gerissen wird. Als der Staub sich legt, sehe ich, dass der Schutt das Loch komplett verstopft hat. Es gibt für mich kein Zurück. Diese Tatsache lässt mich erstaunlich gleichgültig. Ich sehe mich um. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Es ist wenig zu erkennen. Eine Ratte huscht vorbei. Wo gehe ich jetzt hin? Der U-Bahn-Schacht ist so eng, dass ich nur auf den Schienen im Gleisbett gehen kann. Wenn ein Zug kommt, egal aus welcher Richtung, habe ich kaum eine Chance, ihm auszuweichen. Da erblicke ich aus einer der beiden Richtungen zwei Augen, die mich anstarren. Ein Wolf. Als ich ihn sehe, wendet er sich ab, geht, verschwindet in der Dunkelheit des spärlich ausgeleuchteten Tunnels. Ich folge ihm, ohne zu zögern, darum bemüht, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, wobei er sich immer wieder kurz zu mir umdreht, so, als wolle er sich vergewissern, dass ich hier im Tunnel immer noch hinter ihm bin und den Abstand zwischen uns halte. Dabei bewegt er sich etwas auffällig. Sein Gang ist ungewöhnlich, was den Schwellen der Schienen, über die wir gehen, geschuldet sein kann. Vielleicht, überlege ich, leidet er auch unter einer Verletzung, einer alten Schusswunde. Wie kommt der Wolf überhaupt hier unten in den Tunnel? Plötzlich bleibt er stehen, wendet sich zu mir um und richtet sich auf seinen Hinterbeinen auf. Bin ich in einer Falle? Er steht hoch aufgerichtet vor mir. Eine menschliche Gestalt mit einem Wolfskopf. Ein Fabelwesen? Eine Tunnelmutation? Er greift sich mit den Händen an den Kopf und zieht eine Maske herunter. Jetzt erkenne ich ihn. Er wirft die Wolfskopfmaske weg. Es ist der Jäger. Er legt sein Gewehr an. Ich blicke in den Lauf. Ich überlege noch, mich umzudrehen und wegzurennen, aber ich bleibe einfach nur stehen. Man weiß das bei Hunden. Einfach nur stehen bleiben. Nicht bewegen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, das ist das Ende der Geschichte.